Lando Norris gewinnt den großen Preis von Sao Paulo in Brasilien. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo, morgen.
Ja, den großen Preis von Sao Paulo konnte er etwas entspannter gewinnen, so sah es zumindest von außen aus, als den Sprinter hat er mehr Druck von Antonelli. Am Ende fährt er mit über 10 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie und baut den WM-Vorsprung auf satte 24 Punkte, drei Rennen vor Schluss aus. Ja, Ralf, wie bewertest du den Auftritt von Lando Norris?
Sehr souverän. Mehr als zweimal das Qualifying gewinnen und zwei Rennen, den Sprint und das Hauptrennen, kannst du ja nicht machen an so einem Wochenende. So Grand Slam könnte man dazu sagen.
Ja, den hatte ich auch gerade auf den Lippen. Ja, Piastri ist ja sozusagen sein einziger echter Konkurrent, der sozusagen das gleiche Material zur Verfügung hat. Der ist nur Fünfter geworden, hatte dieses Scharmützel in Kurve 1 nach dem Restart. Da hat Antonelli ein bisschen gepinnt, Leclerc hat's rechts probiert. Piastri links, war dann auch sogar mal zwischenzeitlich, glaube ich, von den dreien sogar ganz vorn, hat dann aber so ein bisschen früh gebremst und war dann am Scheitelpunkt nicht vorn und hat dann den Antonelli erwischt. Wie hast du diese Situation bewertet? Gab er dann diese 10-Sekunden-Strafe für den Australier, die ihn am Ende dann nur ja auf Platz 5 gebracht hat?
Naja, deine Schilderung spricht ja für sich. Du hast ja genau erklärt, was passiert ist. Und das haben die Stewards dann auch so gesehen, dass er der Auslöser der Kollision war. Ja, jetzt könnte man darüber streiten, ob das jetzt die 10 Sekunden oder 5 sind, aber sie haben jetzt wohl beschlossen, ein bisschen mehr in ihrem Archiv zu gucken und vergleichbare Situationen mit vergleichbaren Strafen zu bewerten und kann man schon geben. Interessant war nur, dass Leclerc, der ja der Betroffene war in dem Moment, weil er konnte das Rennen ja nicht weiterfahren, er war ja nur am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Der hat gesagt, naja, Piastri alleine würde ich die Schuld nicht geben. Antonelli ist in die Kurve reingefahren, als wäre da niemand da. Also, es war schon so ein bisschen, ich sag mal, er war schon ein bisschen sauer, dass Antonelli nicht in den Spiegel geguckt hat, seiner Meinung nach. Und wenn, hat er halt Piastri keine Chance gelassen und so die Kollision mit verursacht. Die Stewards haben es aber anders gesehen. Und klar, Piastri war der Auslöser.
Ja, ich fand es auch im ersten Moment schwierig, weil Antonelli, ja gut, der war natürlich in dieser Sandwich-Position, aber letztlich, ich fand jetzt auch, dass Piastri irgendwie zu spät gebremst hatte, aber klar, ja. Es ist halt mutig, wenn drei Autos nebeneinander sind und dann müssen halt auch alle mitspielen und wenn du dann halt in einen abräumst und nicht auf dieser Spiegelhöhe bist, deiner Vorderachse, dann bist du halt der Verursacher. So steht es ja auch in den Racing-Guidelines, die wir da mittlerweile haben. Ja, jetzt, genau, ist er dadurch nur Fünfter geworden, und hat 15 Punkte auf Norris verloren. 24 Zähler sind es jetzt, habe ich am Anfang des Videos hier direkt erwähnt. Jetzt haben wir noch drei ausstehende Rennen und einen Sprint. Wie weit stufst du jetzt noch seine WM-Chancen ein?
Das wird man sehen, wenn jetzt die erste der drei Strecken kommt, wo er wieder sehr gut war letztes Jahr. Es gab ja einige, zum Beispiel Franzosen, die gesagt haben, naja, das sind jetzt keine drei Lieblingsstrecken von Piastri gewesen. Und jetzt kommen drei Strecken, wo er mindestens auf Augenhöhe mit Norris war. 24 Punkte ist eine Menge, er braucht schon ein bisschen Glück. Also es würde ihm auch helfen, wenn Norris auch mal so ein schwarzes Wochenende hätte wie er jetzt, was durchaus passieren kann, nicht muss. Und abhaken, Mund abwischen, so fahren, als würde es um die WM gehen. Und zwar in einem finalen Rennen. Also versuchen es maximal herauszuholen.
Er hat schon gesagt, es kommen Strecken, wo er besser performt hat. Fakt ist aber auch, er war seit Monza nicht mehr auf dem Podium. Also der braucht ja jetzt erstmal Siege überhaupt, da ein bisschen Druck auszuüben auf Norris. Aber dann hat er so eine Rennen, ich glaube 5 Rennen waren es jetzt in Folge ohne Podest. Traust du ihm das wirklich zu, diesen, also jetzt mal, also ich weiß, was Franzos gesagt ist, aber du jetzt als Ralf Bach, traust du ihm das wirklich zu, dass er da nochmal angreifen kann?
Ja, weil ich bin bei Norris immer noch so, noch nicht so ganz überzeugt, ob er wirklich so konstant ist, wie er jetzt gezeigt hat. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Überzeugung. Es sieht im Moment so aus. Ich denke, dass Las Vegas wird auf jeden Fall eine Vorentscheidung bringen. Weniger jetzt von den Punkten her, sondern da sieht man dann ganz genau, ob Piastri wirklich mental so stark ist oder auch seine Form wiederfindet. Wenn er die wiederfindet und schneller ist als Norris, dann ist nochmal sehr viel möglich. Aber dann gibt es ja noch einen dritten, den wir vor dem Rennen völlig aus dem WM-Kampf rausgeholt haben und ja, Vielleicht ist der ja dann trotzdem der lachende Dritte, auch wenn der Rückstand von Max Verstappen schon ziemlich groß ist.
Oh ja, den hast du jetzt auch nochmal reingebracht. Das ist nämlich auch spannend. 49 Punkte fielen ihm. Du sprichst natürlich von Max Verstappen, der eine Sensations-Comeback praktisch gestern hingelegt hat, aus der Box startend, am Ende Dritter geworden, hatte sogar noch einen Plattfuß. Ja, war eine Megafahrt. Also, wie würdest du das einordnen?
Masterclass, einer der besten Fahrten eines Rennfahrers, die ich je gesehen habe, auch wenn er nur Dritter wurde. Aber ich meine, wie er da von hinten losgefahren ist, eigentlich jede Runde am Limit, du hast es ja erwähnt, ohne den Plattfuß am Anfang, wer weiß, wo es da hingegangen wäre. Also Norris war der Meinung, Red Bull und auch Andrea Stella, der McLaren-Teamchef, dass Verstappen wohl das schnellste Auto war bei diesem Rennen. Soll heißen, unter normalen Umständen hätte er da gewonnen. Was natürlich schon ein bisschen wunderbar war, weil die lagen ja so daneben in ihrer Fahrzeugabstimmung noch am Samstag im Qualifying. Ich meine, 16. Platz, Q1 draußen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Und dann haben die sich schon wieder aufgerafft, das Auto, ohne dass sie es wussten, dass es funktioniert, einfach nur alles anders gemacht wie vorher. Und plötzlich gibst du dem Zauberer wirklich den Zauberstab und die Kaninchen kommen aus dem Hut. Also es war schon Wahnsinn.
Es ist wirklich Wahnsinn. Es war vom schlechtesten zum besten Auto wieder. Also, ja, typisch Red Bull in dieser Saison, kann man schon fast sagen. Dann jetzt aber auch die Frage, wo kam dieser Formanstieg her? Wir hatten natürlich einmal kühlere Bedingungen. Es waren ungefähr 8, 9 Grad weniger als am Vortag. Dann hatten wir neuen Motor auch drin bei Verstappen und sämtliche Setup-Änderungen. Was war am Ende ausschlaggebend, dass Red Bull diesen Turnaround geschafft hat?
Was genau sie gemacht haben, weiß ich auch nicht. Das sagt ja auch keiner. Oder was sie genau falsch gemacht haben vor. Fakt ist, das Auto hatte null Grip im Qualifying. Das hat auch Max Verstappen gesagt, null Grip. Und wenn du immer unter dem Limit fahren musst, dass du überhaupt die Runde zu Ende kriegst, also für seine Verhältnisse, dann bist du halt dann auch als Verstappen Q1 draußen. Und plötzlich war der Grip wieder da. Volle Tanks, keine Ahnung, andere Temperaturen, aber vor allen Dingen war es die Fahrzeugabstimmung, die sie völlig geändert haben. Ich denke, es hat ein bisschen was auch mit der Höhe zu tun, der Fahrzeughöhe. Und auch, wie weit oder hat sie die Federung eingestellt haben. Ich glaube, in die Richtung geht es eher. Und dann war plötzlich wieder alles gut. Und zwar sehr gut. Also, ich weiß nicht, ob die sich jetzt wirklich mehr freuen, dass Max Verstappen nochmal den dritten Platz rausgeholt hat oder sich mehr ärgern, dass noch mehr möglicherweise den Samstag halt völlig verwachst haben.
Ja, die hätten ja, genau, wie du schon sagst, mit dem Setup vom Sonntag jetzt hätten sie viel mehr erreichen können. Jetzt hat er ja diese 49 Punkte Rückstand. Du hast ihn ja sogar in den WM-Kampf noch jetzt ein bisschen reingeredet. Wir haben tatsächlich mal eine Umfrage gemacht, gestern nach dem Rennen. 407 hatten da, sich eben geguckt, hat er abgestimmt. 73% gehen auf Norris. 24% sogar sagen, es macht Verstappen noch und 3% Piastri.
In der Formel 1 zählt der letzte Elfmeter. Mehr als, wenn du den verschießt, zählt, hat man das mehr im Kopf als die 100, die du vorher reingemacht hast. Und da muss man da aufpassen. Jetzt ist super, ist Max was am super Rennen gefahren. Piastri schwächelt allerdings nicht nur gestern, schon der ganze Zeit. Aber man muss ja die Saison, ich meine, 24 Punkte Rückstand sind 24 Punkte Rückstand mit einem Totalausfall von Norris. Das heißt, Norris war bis hierhin einfach diese 24 Punkte oder sogar noch mehr, ein bisschen besser als Piastri. Das heißt aber nicht, dass der das nur umdrehen kann. 24 Punkte ist gar nichts, ist in der Formel 1 weniger als ein Sieg. Das heißt, ein Ausfall von Piastri, von Norris und Piastri ist vorne in der WM. Natürlich hat Norris jetzt die besten Karten, aber rein fahrerisch, das habe ich ja auch gesehen. Norris, glaube ich, hat auch mehr Angst vor Verstappen als vor Piastri. Also der. Ich habe noch nie einen Sieger gesehen, der so kritisch war und fast unzufrieden nach dem Rennen, weil er hat immer wieder gesagt, boah, ja, ich habe alles richtig gemacht und versucht, mein Ding zu machen, aber so wie stark Max auf dem Red Bull war, das macht mir ein bisschen Angst, so ungefähr, hat er gesagt. Also als Sieger kann man sich immer ein bisschen besser freuen, aber okay, ich finde ja gut, wenn er sich so viele Gedanken macht. Was ich sagen will, es zeigt, dass die immer noch Angst vor ihm haben.
Ja, Wahnsinn.
Und die
Also,
Max,
ja
der dann
klar,
hinterher.
wenn Norris, klar, wenn er einen Ausfall hat, dann wird es auch mit Verstappen wieder ein bisschen enger, je nachdem, wo er dann wieder ins Ziel kommt. Und hast du nicht gesehen, ist natürlich auch alles wieder wenn. Schauen wir mal,
Ja,
was, ja.
aber In Zandvoort hat noch was erwischt, das wusste auch keiner vorher. Die Autos sind total standhaft geworden. Also wenn es Ausfälle gibt, dann nur noch ganz selten wegen irgendwelchen technischen Problemen. Und selbst wenn die da sind, stellt man ein Auto eher ab, als dass man vielleicht nicht doch hätte weiterfahren können. Aber die meisten Ausfälle sind halt wegen Crash.
Worauf ich auch jetzt gespannt bin in dieser WM-Situation ist, jetzt wechselt sich ja die Rolle wieder komplett. Ne? Also jetzt Norris hat einen Punkt mehr mitgebracht nach Brasilien gegenüber Piastri. Jetzt hat er halt 24 Punkte Vorsprung. Jetzt kann er vielleicht in diesen Piastri-Modus rutschen, oder? In diesen Verwaltungsmodus? Oder glaubst du, dass Norris weiter Vollgas gibt und nicht an die WM denkt? Wie stufst du da das ein, dass er vielleicht auch so ein
An
bisschen.
die WM denken. Ich glaube, wenn die im Auto sitzen, in jeder Runde, in jedem freien Training, dann denkst du nur deshalb und denkst du nur so an die WM, dass du wieder ein Rennen gewinnen willst, wenn du die Möglichkeiten hast. Und dann bist du ja automatisch Weltmeister am Ende, wenn du die meisten Rennen gewonnen hast. Also, ich glaube, man muss sich freimachen von dem Gedanken, oh, ich fahre jetzt auf die erste Kurve zu, ich riskiere jetzt weniger. Wenn du ein gutes Auto hast, riskierst du sowieso beim Start weniger, weil du glaubst, du kannst das Risiko minimieren, weil das Auto so gut ist, dass du in den 70 oder 71 Stunden, die du in Brasilien zum Beispiel hattest, nach dem Start noch, das Rennen trotzdem gewinnen. Du musst halt nicht alles auf eine Karte setzen in der ersten Runde, wo andere Autos vielleicht mehr machen müssen. Also, der denkt an die WM zwischen den Rennen, wenn er Zeit hat. Aber er sollte es nicht zu viel tun, sondern einfach weiter den Weg verfolgen, den ihn jetzt so erfolgreich gemacht hat, die letzten Wochen, was auch immer das war. Aber nochmal, wenn er Weltmeister wird, ist er verdient Weltmeister geworden, wie es jeder verdient Weltmeister geworden ist am Ende des Jahres, kann man sagen. Aber ja, mir fehlt noch ein bisschen 100% der Glaube, dass er wirklich so gefestigt ist, dass er das jetzt locker durchzieht.
Ja, das macht es ja so spannend, das alles zu beobachten, wie da welcher Pilot in welcher Situation mit umgeht. Gut, Ralf, wir machen mal mit Mercedes weiter. Platz 2 für Kimi Antonelli, also der kann weiter überzeugen. Russell hat als Vierter aber auch einige Zähler mitgenommen. Mercedes hat da jetzt auch in der Konstrukteurs-WM auf Ferrari ausgebaut. 32 Zähler sind das. Ich weiß, es ist die WM, die eigentlich, ja, außer die Teams keinen interessiert. Nichtsdestotrotz hat Mercedes so die gute Leistung vom Wochenende auch im Rennen bestätigt und vor allem Antonelli.
Ja, er hat den Trend fortgesetzt, den er gezeigt hat. Ich meine, er war noch nie in Brasilien, was auch immer das heißt. Also auf jeden Fall hat er die Strecke nicht gekannt, musste sich erstmal einfahren, trotz aller Simulatoren, die es vorher gibt. Und die Strecke kennen mit dem richtigen Auto zu fahren, heißt einfach, du kannst im Simulator zwar alles trainieren und weißt, jetzt kommt die Linkskurve, eine Rechtskurve, die musst du mit den Reifen in dem Gang fahren und so weiter. Aber wo dann wirklich, wie die Strecke aussieht, wo die richtigen Unebenheiten sein, wo das Grip-Level sich Runde für Runde ändert, das kriegst du halt nur raus, wenn du schon da gefahren bist. Und das hat er super gemacht. Findet wahrscheinlich Russell nicht, aber im Moment ist er. Also ist er ein Rennen jetzt als im ersten Jahr auf Mercedes wie in Brasilien war fast mehr, als man erwarten konnte. Und es gab einige Rennen, wo er halt hinter der Erwartung war, was auch immer die heißt. Also im Moment super Job gemacht und ja, richtiger Weg.
Ja, und dafür, dass er sozusagen zwei Berührungen hatte mit Fahrern, also wenn man das mit Piastri und Leclerc, waren sozusagen zwei, ja, Berührungen. In dem Moment hat er auch nochmal Glück gehabt, muss man an der Stelle sagen, ne, dass da nichts, nicht mehr passiert ist.
Hat er auch gesagt, bei so einer, ich meine, Leclerc hat das linke Vorderrad, oder beziehungsweise den Reifen verloren, und die Aufhängung war kaputt, das Rennen war zu Ende. Antonelli hat gemeint, er hat so kleine Schäden vielleicht am Auto gehabt, aber es hat sich nicht ganz so gut angefühlt wie vorher, aber das kann an vielen Dingen, jedenfalls einen richtigen Unfallschaden hat er nicht. Das hat ihn nicht daran gehindert, Zweiter zu werden. Das war schon Glück, weil bei so einer Kollision kannst du auch draußen sein, ja.
Bin mal gespannt, wie das die nächsten Rennen weitergeht. Wie ist da deine Prognose? Kann da Antonelli jetzt wirklich öfter mit Russell mithalten oder ihn halt sogar toppen?
Das wird die spannende Frage sein, die letzten drei Rennen. In Las Vegas war er meiner Meinung nach auch noch nicht. Nee, wie auch. Aber ich denke, in Las Vegas ist ein bisschen komplizierter, von der
Hm.
Strecke, wenn du noch nie da gefahren bist.
Hat Russell auch
Aber
letztes Jahr gewonnen?
was?
Das Russell,
Ja,
genau.
aber ich sage ja, Antonelli war noch nicht da. Also Russell hat gezeigt, dass er da klarkommt. Wenn er dann aber, wenn Antonelli aber dann trotzdem nochmal schneller ist, dann heißt das schon was. Das heißt, Russell kann eigentlich nur verlieren im Teamvergleich, wenn man sieht, wo er herkommt.
Ja, in Brasilien hat er ja Russell auch schon mal gewonnen, seinen ersten Formel-1-Sieg dort eingetütet und da hat Antonelli besser performt. Also, ja, machen wir weiter mit Ferrari. Ja, die haben auf jeden Fall in der
Oh.
Konstrukteurs-WM einige Punkte liegen lassen. Leclerc haben wir jetzt schon drüber gesprochen, der hat dann einfach Pech, war dann natürlich im Kampf, ja, ums Podium auf jeden Fall mal mit dabei. Ist dann halt, da war er genau ausgeschieden und ja, Lewis Hamilton hatten wir dann noch. Der hatte in Kurve 1 schon so ein Scharmützel mit Sainz, der war ganz außen, ist hart eingelenkt, da hat er einen Treffer hingekriegt. Und dann auf Startziel ist er dem Quattro Pinto reingefahren in den linken Hinterreifen mit dem Frontflügel und hat dann auch kurzerhand später das Auto geparkt, um das alles einmal kurz wiederzugeben. Ich will dich natürlich direkt weiterdrehen lassen und fragen, was war da los?
Tja, es gibt so Tage, da solltest du da am besten im Bett bleiben. Ich glaube, so einen Tag hat Hamilton erwischt. Da ging alles schief, was schief gehen konnte. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, nochmal. Also, ja, dass das Auto dann abgestellt hat, das lag ja auch in den Schäden, dass das Auto, der sagt, er hat überhaupt keinen Grip mehr hinten gehabt und Unterboden war wohl kaputt und das Auto war dann wie auf Glatteis nur noch zu fahren. Das macht dann keinen Sinn. Aber er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert hat. Ich meine, wenn du im Qualifying, wenn du vom Startplatz 13 oder 12 etwa oder hinter, mitten im Feld losfährst, dann ist das Risiko halt gerade in Brasilien viel größer, dass es kracht. Also hätte er im Qualifying vielleicht ein bisschen weiter vorne stehen können, ist leicht gesagt. Fest steht bei beiden, besonders bei Leclerc, total underperformed, was das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist ein Desaster. 0 Punkte, 2 Ausfälle. Aber der Speed des Autos war natürlich viel besser. Das hat man im Qualifying gesehen. Leclerc war ja, hast du ja gesagt, in der Spitzengruppe drin. Schwierig zu sagen, wo er am Ende rausgekommen hätte, Verstappen halten können, weiß man nicht. Aber er war auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 5, ganz sicher. Und dann, sagen wir mal, hätten wir nicht ganz so schlimm jetzt über Ferrari geredet. Also 0 Punkte, aber das ist ein Desaster, aber das Auto war gar nicht so schlecht.
Gut, dann machen wir einen Haken dran und die wünschen der Scuderia dann ein besseres Ergebnis in Las Vegas und gucken auf den Piloten, der vielleicht irgendwann mal Lewis Hamilton beerben könnte bei Ferrari, nämlich Oli Bearman, der Sechster geworden im Haas. Der lässt Ocon auch immer häufiger alt aussehen im teaminternen Duell, der macht einen richtig guten Job, ein paar schöne Überholmanöver gezeigt. Ja, und wie gesagt, sämtliche Punkte eingesackt, 8 an der Zahl waren es. Denkst du, da fährt gerade der nächste Ferrari-Pilot?
Ferrari-Pilot weiß ich nicht, aber es gibt ja sowas wie, im Fußball sind ja Marktwerte von Fahrern genau definiert, nicht von Fahrern, von Fußballspielern, Entschuldigung. Da führt zum Beispiel der kleine Jamal, der junge Jamal mit 200 Millionen Euro, glaube ich, die Liste an als teuerster Fußballer. Das ist so ein Wert von Transfermarkt.de, der ziemlich, auf den ziemlich geachtet wird, auch bei Insidern, also bei Leuten, die im Verein was zu sagen haben. Und worauf ich hinaus will, diesen Wert gibt es in der Formel 1 nicht so sehr, aber man könnte ihn mal übertragen. Und weil es geht ja auch um Zukunftsperspektive, diesen Fahrer zu vermarkten, aktuelle Leistung und Fehleranfälligkeit und vor allen Dingen Potenzial. So also ein Potenzial wird ja auch als Marktwert, treibt er den Marktwert nach oben. Und da ist Bearman das beste Beispiel, wo es hingeht. Also sag mal, wenn der Fußballspieler war vor der Saison 15 Millionen wert, müssen wir jetzt mindestens 70 bis 80 für ihn bezahlen. Das zeigt, wo der Weg hingeht. Er ist ein Star der Zukunft. Was ich so gut finde, dass er das noch nicht mal mit dem Auto zeigt, wie ein Antonelli, ohne jetzt Antonelli abzuwerben. Aber Antonelli sitzt halt in einem Auto, wo du theoretisch, oder nicht so theoretisch, sowieso in der Spitzengruppe fährst und sogar auch mal gewinnen kannst, wenn alles richtig läuft. Das kannst du von dem Haas nicht erwarten, sondern da bist du eher vor der Saison der Meinung, sie sind froh, wenn sie ins Q2, oder ab und zu mal ins Q3 kommen. Aber was der da abliefert, auch im Vergleich zu dem sehr erfahrenen und vorher hochgeschätzten Ocon, ist sensationell. Also wenn ich Ferrari wäre, würde ich nicht weggehen lassen. Und wenn ich nicht Ferrari wäre, würde ich gucken, ob ich ihn kriegen kann.
Ja, den müsste man irgendwie, falls da jetzt schon früh Angebote kommen. Also gut, 227 könnte man dann zuschlagen. Der 26 ist ja eh an Haas gebunden. Oder meinst du, der wird schon 26 woanders fahren? So spontan? Nee.
Ja gut, da er eigentlich ein Ferrari-Fahrer ist und mehr oder weniger an Haas ausgeliehen ist, nenne ich das mal so.
Ja.
Und nehmen wir mal an, Hamilton schmeißt hin und Verstappen nein sagt, weil das der Erste, den sie fragen würden, dann wird BM, glaube ich, schon eine große Rolle in der Planung spielen.
Ja, genau.
Als Beispiel jetzt.
Ja, also einmal Ferrari intern, aber denkst du auch, dass da andere Teams drauf schauen, den zu verpflichten?
Formel 1 geht das doch schnell. Natürlich
Ja.
gucken die da drauf. Helmut Marko weiß jetzt, hat der versucht mit dem Dunn, der in der Formel 2 ja ziemlich Furore macht, als McLaren Junior hat ihn versucht abzuhören, das hat nicht funktioniert. Der guckt also schon auch nach anderen jungen Fahrern. Jeder muss nach ihm gucken. Und nochmal, das Ansehen, in dem Fall der Wert von ihm, ist in dem letzten halben Jahr und besonders letzten 3 Wochen, 4 Wochen, sage ich mal, rapide nach oben nochmal gegangen. Und das heißt, da ist eine gewisse, Be also der Junge ist begehrt, ganz sicher. Aber er ist, wie gesagt, schon in guten Händen und Ferrari will den Teufel tun, den einfach abzugeben.
Ja,
Sondern
das
eher eine
stimmt.
Möglichkeit finden, wie man ihn halten kann. Das heißt, dass man spätestens 27 muss man eine Entscheidung treffen, was man macht, wenn die Verträge auslaufen von Leclerc und Hamilton, sage ich mal. Also spätestens 27 wird spannend, was Ferrari betrifft, auch was BM betrifft.
Ja, da hat Hamilton sich ja auch in der PK sogar geäußert, seinen Vertrag. Er hat gesagt, er ist noch lang davon entfernt, über neue Verträge oder Vertragsausverhandlungen zu sprechen. Was heißt denn das eigentlich genau? 26 soll gesetzt sein. Ja, man weiß ja offiziell nicht, wie lange Hamiltons Vertrag geht.
Das heißt, dass er ein bisschen trotzig gesagt hat, ich entscheide, wann ich gehe und nicht ein anderer, aber man weiß ja, wie es ist. Also, ein Formel-1-Fahrer, der nicht funktioniert oder nicht das bringt, was man vorher von ihm erwartet und dann auch noch so teuer ist, der wird dann irgendwann mal in Frage gestellt und dann guckt man nach der besten Lösung für alle. Also, Hamilton wird nächstes Jahr noch fahren, da bin ich mir sicher, auch weil es das neue Reglement gibt mit neuen Autos und er, glaube ich, auch denkt, die Autos sind dann eben für ihn wieder besser zugeschnitten. Aber ja, der Zahn der Zeit nagt halt auch an ihn.
Absolut.
Und er ist auf keinen Fall die Zukunft, maximal noch die Gegenwart, aber er ist mindestens im Herbst seiner Karriere und BM im Frühling. Also da ist die Perspektive, die Zukunftsperspektive ganz klar, wer in 5 Jahren deine Rolle spielt und wer nicht.
Und Berman hat auch schon direkt bei seinen ersten Einsätzen überzeugt bei Ferrari in Saudi-Arabien und dann auch gegen Nico Hülkenberg im Haas. Da hat er sich auch richtig gut angestellt, vor allem in den Qualifying-Sitzungen damals. Ja, Nico
Jetzt weiß
Hülkenberg.
man warum.
Hä? Ja, absolut. Und jetzt ist er, Hülkenberg ist Neunter geworden, 2 Punkte mitgenommen, ist eine Einstopp-Strategie gefahren. Also in Verstappen hatte er 3 Stops, gut gezwungenermaßen. Die meisten waren auf 2 unterwegs oder halt 3 und Hülkenberg hat nur einen gemacht und ist durchgekommen. Hat er schwachen Start und dann ist er am Ende Neunter geworden, 2 Punkte gesammelt. Wie hast du das Rennen von ihm? Also wie bewertest du das?
Auch sehr, sehr gut. Mit all seiner Erfahrung hat er diesen Softreifen wirklich über das Ziel gerettet, sage ich mal. Und ist noch Rundenzeiten gefahren, wo er sogar Plätze gut machen konnte. Also der ist ja nicht rumgebummelt, sondern es war schon super fahrerische Leistung von ihm und die 2 Punkte total verdient.
Ja, und nur die 2 Racing Bulls hat er dann am Ende noch, die waren noch vor ihm. Ja, sozusagen, aber auch das Maximum, hast du ja schon gesagt, auch rausgeholt. In der
Ja, die haben
Teamfahrt.
meinen Tipp ein bisschen versemmelt. Bei Verstappen lag ich ja gar nicht so falsch, fand ich.
Ja, stimmt. 2 und 3 hattest du Lawson, Hatcher. Ja, genau, soweit warst du eigentlich gar nicht weg. Hätte man noch einer.
Wären
Hätten
die
Ant
vorne gewesen, dann hätte Max gewonnen, da bin ich mir sicher.
hätte Antonelli die Norris abgeräumt, dann hätten wir es fast gehabt, ja. Ja, aber siehst du, so viel musste eigentlich dann gar nicht mal passieren, dass
Nicht
dann,
fast.
ne?
Dann hätte er gewonnen.
Genau, dann hätte er gewonnen, ja, dann hätten wir noch irgendwie die Racing Bulls hochziehen müssen. Vielleicht hätten die dann in der Safety-Car-Phase noch was Kluges gemacht, wer weiß. Also, so
Nein,
weit warst du gar
ich.
nicht weg.
Nee, Aber wie gesagt, dass Verstappen so ein Comeback macht, das konnte ich mir jetzt auch nicht. Ich dachte eher, weil es Chaos gibt und da mal ein Safety Car und dann fängt es an zu regnen, dann haben die die falschen Reifen, er wieder die richtigen. Aber nein, es gab ja gar kein Wetterchaos, der war einfach so gut. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Nico Hülkenberg übrigens ein Fahrer-WM 43 Punkte auf Rang 9. Hatscher auch 43, Berman 40, Alonso 40, Sainz 38, Lawson 36. Ich sag mal so, die sind alle noch im Stroll 32, wenn der auch nochmal gut punktet. Wie sehr guckt ein Fahrer auf so eine Fahrer-WM, wenn es jetzt nicht um den Titel geht, will ich dich da mal fragen. Der ist ja jetzt Neunter. Ist das schon sowas, ein Ziel von Hülkenberg, da die Top 10 zu halten, oder ist ihm das wurscht, solange er einfach immer besser ist als der Teamkollege? Wie?
Nee, ich glaube, das ist ihm nicht wurscht. Er will einen guten Job machen und so weit wie möglich vorne sein. Ob das, wenn das jetzt Weltmeistertitel ist, super, nehme ich mit. Wenn du aber Neunter bist und weißt, eigentlich hast du einen guten Job gemacht, viel mehr war nicht drin, dann bist du dann irgendwie auch zufrieden. Es kommt natürlich auch auf die Verträge an. Es gibt, die kennt man halt nicht genau. Da gibt es Punkteprämien. Vielleicht gibt es auch Prämien, was WM-Stand betrifft. Das heißt, es kann finanziell auch noch eine Rolle spielen oder unter den Top 10 bist. Das könnte schon sein. Aber es gibt ja nur Gründe, positive Gründe zu sagen, so weit wie vorne wie möglich will ich fahren.
Ja, dann sprechen wir noch über seinen Teamkollegen, der einzige Lokalmatador, den wir da im Feld hatten. Doch der erste seit Felipe Massa, der da gefahren ist, seit 2017 tatsächlich. Ja, Gabriel Bortoleto, der hat ja diesen schweren Unfall im Qualifying, den er zum Glück unbeschadet überstanden hat. Aber sein Rennen ging auch nicht gerade sehr lang. Also in der ersten Runde ist er direkt ausgeschieden. Dann Überholmanöver außen versucht. Ja, Stroll hat es selber so ein bisschen probiert. Also ich muss sagen, wirklich Platz war da nicht. Stroll hat da dann auch nicht mitgespielt, weil er selber eine Attacke gesetzt hat. Und dann ist er halt links auf den Rasen eingeschlagen, Rennen aus. Ralf Schumacher hat da im Live-Kommentar Stroll ja die Schuld gegeben. Ich habe gedacht, das war ein bisschen zu optimistisch. Wie stufst du das ein?
Ja, eigentlich egal. Ich denke, das war ein Rennunfall, wo man keinem so richtig die Schuld geben kann. Es war ja auch noch mal ziemlich eng und so. Und man war ja auch umzingelt von anderen Autos. Also da würde ich keinem so richtig die Schuld alleine geben. Und ich glaube, die Jungs haben auch Stoll gar nicht bestraft und das wirklich als Rennunfall bewertet. Und ja, schade für ihn. Er kommt gut rüber, er macht einen super sympathischen Eindruck und ist auch sau schnell. Bortoleto und aber ich denke, wenn man sein Horrorcrash, nenne ich mal so, im Sprint sieht und das gestern, dann war gestern das völlig wurscht, weil wichtig war, dass er unverletzt blieb bei dem Sprint, bei dem Riesencrash, beim Sprintrennen und wo auch Albon vielleicht nochmal eine Kerze anzünden sollte, weil Bortoleto ihn nicht getroffen hat. Das wäre richtig gefährlich geworden.
Genau, das sollte er aus dem Wochenende jetzt mitnehmen, und es werden ja noch hoffentlich einige Heimrennen für ihn kommen. Nächstes Jahr ist er ja sowieso im Sauber, und darüber hinaus werden wir ihn wahrscheinlich auch noch weiter in der Formel
Den Namen
1 sehen.
Sauber,
Ah, so
ja.
Audi, genau, für Audi fährt er dann, ne?
Wollte sagen, ich glaube, ich rede ja jetzt schon am liebsten nur von Audi.
Ja.
Und nächstes Jahr, ja. Ich bin mal auf das Motorhome gespannt, was die vier Ringe präsentieren.
Ja, noch vielleicht ein kleiner Ausblick nach Las Vegas, Ralf. Auf was können wir uns da einstellen? 2 Wochen geht es ja erst weiter. Dann haben wir aber 3 Rennen in Folge, die große Schlussphase der Formel 1. Aber wir
Ja,
schauen
das ist
erstmal.
stressig und ich meine, Las Vegas, dann
Ist ja mitten
geht
im
man genau in die andere
Monat.
Richtung nach Katar, gut, und Katar, Abu Dhabi, das ist dann eine Gegend wieder, aber es ist schon verdammt stressig und das geht dann ganz schnell auch. Las Vegas, haben wir ja, was McLaren betrifft, schon gesagt, mal gucken, ob Piastri da zurückschlagen kann, weil er ja letztes Jahr ganz gut war. Russell hat er gewonnen. Er muss gegen Antonelli sich auf einer Strecke behaupten, die für Mercedes gut war letztes Jahr und auch er gut war. Ja, und Verstappen. Eigentlich kann er wieder ganz locker beruhigt rumfahren, weil das T-Max-Image, dass er plötzlich doch wieder gefräßig ist und zu Kräften kommt und alle anderen vor ihm Angst haben, hat er ja im Rennen jetzt wieder gezeigt.
Gut. Also, dann geht es in 2 Wochen weiter. Wir werden schon vorher ein paar Videos machen, keine Sorge. Und dann melden wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.